Dann habe ich im Prinzip so 2014, 15 mein Pokerskript geschrieben und damit auch gleichzeitig meinen absoluten Höchstpunkt erreicht gehabt. Also während des Schreibens und nachdem ich das fertiggestellt habe, weil dann habe ich sogar 400 und 600 erreicht. Also dann habe ich um Summen da gespielt, dann habe ich teilweise täglich tausende Umsätze gehabt, nach oben oder auch nach unten. Das war dann wirklich...
Also so am Tag 5000 mal ins Plus,
das naja, war... Naja, 5000 jetzt nicht, aber 1000, 2000 oder 3500 war, glaube ich, mein sowohl bester als auch schlechtester Tag mal. Und ich meine, das ist schon... Da wusste ich schon, okay, ich habe jetzt das an einem Tag gewonnen oder verloren, wofür andere mitunter mehrere Monate arbeiten müssen, was halt schon irgendwie eine total verrückte Vorstellung war.
Spielend Geld verdienen. Welcher junge Mensch träumt nicht davon? Für Thomas Gartzke ging dieser Traum zumindest eine Zeit lang in Erfüllung. Der heute 35-jährige Rostocker verdiente mehr als 10 Jahre lang seinen Lebensunterhalt mit professionellem Online-Pokerspielen. Lief es gut, gewann der damalige Mathematikstudent 200 bis 300 Euro täglich. Lief es schlecht, musste er mitunter herbe Verluste einstecken. Neben Glück und einem gewissen Verständnis für das Pokern war Gartzke vor allem aufgrund einer langfristigen Strategie und viel Durchhaltevermögen erfolgreich. Ein Weg, der sich zumindest bis zum letzten Jahr auszahlte. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 7, diesmal mit dem Ex-Profi-Pokerspieler Thomas Gartzke. Ja, das einstündige Gespräch mit dem Rostocker hat mir in Sachen Pokern echt die Augen geöffnet. Das Kartenspiel, das seit Mitte der 2000er auch hierzulande einen echten Boom erlebte, ist nichts für schwache Nerven und einfach ist es schon gar nicht. Nur wer wie Thomas mit viel Geduld, Disziplin und einer ausgeklügelten Strategie rangeht, kann mit Online-Pokern unter Umständen Geld verdienen. Ich habe mit Thomas über seine Leidenschaft fürs Spielen, seinen Einstieg in die Pokerwelt, große Gewinne und Verluste und natürlich über die Gefahren der Spielsucht gesprochen. Seit gut einem Jahr hat Thomas ganz freiwillig das Pokerspielen sein lassen und konzentriert sich auf eine berufliche Laufbahn im echten Leben. Was er Pokereinsteigern rät und wann man besser aussteigen sollte, verrät Thomas Gartzke jetzt im Wellenrauschen Podcast Nummer 7. Thomas Gartzke heute hier beim Wellenrauschen Podcast, professioneller Pokerspieler. Mal schauen, was ihr uns da heute erwartet. Ja, Thomas, erstmal die etwas provokante Frage. Heute schon gespielt und heute schon was gewonnen?
Ja, heute habe ich kein Poker gespielt. Entsprechend natürlich auch nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. Das Ding ist, dass ich das Pokern vor einem knappen Jahr dann beendet habe, um neue Wege für mich einzuleiten. Und von daher ist heute im Prinzip nichts passiert. War ein relativ unspektakulärer Tag, pokertechnisch gesehen.
Das heißt, aktuell oder gar nicht mehr? Also hast du es völlig jetzt in die Ecke gestellt oder ist es schon noch ab und zu, dass du spielst?
Nee, ich habe es prinzipiell völlig in die Ecke gestellt. Das kam halt so Ende Juli 2018. Ja, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ist das noch? Bin ich noch da, wo ich sein möchte? Und habe mir halt erstmal dann eine Woche Auszeit genommen, habe dann einmal wirklich schriftlich festgehalten, wie habe ich mich eigentlich gefühlt, als mit Pokern alles angefangen hat, dieses innere Feuer, diese Leidenschaft, die da war, auch den Aufstieg, den ich genommen habe. Ich habe dann höhere Limits mit der Zeit gespielt, mehr Geld verdient, mehr Boni kassiert und in der letzten Zeit war es dann nur noch so, dass ich halt ja auf dem Niveau verharrt bin und im Prinzip das, was ich immer vermeiden wollte, so eine Art Angestellten-Dasein, Angestellten-Job, da habe ich mich dann gefühlt und dann kam für mich halt der Punkt, wo ich gesagt habe nach 2 Wochen, okay, nee, ich muss mich neu orientieren und seit dem Tag habe ich dann auch im Prinzip keine einzige Pokerhand mehr gespielt, also.
Okay, erzähl mal erstmal was von dir, die Leute kenne ich ja noch nicht, wo kommst du her, kommst du hier aus Rostock, was hast du gemacht, Schule, Studium, so mal ganz kurzer Abriss.
Ja, ich bin Thomas, 35 Jahre alt, bin halt aufgewachsen auf einem Dorf in der Nähe von Rostock, so im Südosten ist das, das ist halt Schaasdorf heißt das, aber im Prinzip war es auch ein kleiner Abzweig davon und wir hatten eine Bahnstation und Zunächst bin ich auch in Kavelsdorf auf die Grundschule gegangen.
Das kenne ich sogar, ja, okay.
Genau, Kavelsdorf, Domersdorf sind die größten Orte, die man da so kennt. Und dann bin ich zur 5. Klasse aufs Gymnasium gewechselt, damals Goethe-Gymnasium. Also dann sind wir immer nach Rostock gefahren. Durch die Zuganbindung war das wirklich fantastisch, 12 Minuten. Und nach dem Abitur habe ich dann angefangen, in Rostock hier Mathematik zu studieren. Und während des Mathestudiums bin ich dann halt auch zum Pokern gekommen.
Liegt erstmal auf der ersten Linie nah, Mathe und Pokern. Aber wenn wir jetzt nochmal einen Step zurück machen, du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, du hast eigentlich schon als Kind leidenschaftlich gerne gespielt. Wie fing das so an?
Ja, ich bin durch und durch ein totales Spielkind, muss ich sagen. Im frühen Alter von so 7, 8 Jahren wurde mir dann schon Skat beigebracht oder auch Romme haben wir gespielt. Später auch Schikanieren. Und das erste Spiel, womit ich mich richtig intensiv beschäftigt habe, war im Prinzip Schach. Das kam dann so mit 10, 11 Jahren, habe ich das gelernt. Und damals war es halt so, ich habe dann immer nach Spielpartnern ausgeschaut. Also ich habe noch eine 2 Jahre ältere Schwester. Aber die hatte dann auch immer ein bisschen andere Gedanken, als jetzt mit ihrem kleinen Brüderchen Schach zu spielen. Ich meine, man muss sich das vorstellen, der Bruder ist 12, die Schwester ist 14, gerade 14 oder 15, 16, als ich halt dann 12, 13, 14 war, da hat die andere Interessen gehabt und meine Eltern, ja, kamen halt auch nie so richtig zum Schachspielen mit mir, aber irgendwann habe ich dann einen Schachcomputer bekommen und dann hatte ich halt einen dauerhaften Spielpartner.
Und warst du irgendwie, entschuldige, noch irgendwie im Schachclub oder gab es mal die Option, in einen Schachverein zu gehen oder spielte das keine Rolle?
Nee, doch, das kam dann auch. Das kam dann auch mit 16 oder so, da weiß ich ganz genau, ich hatte den Schachcomputer schon, weil ich weiß noch, ich habe meinen Schachlehrer in der Schule kennengelernt, der kam extra immer nur für mich dann und wir haben da eine Stunde Schachtraining gemacht und irgendwann hat er halt gesagt, du Thomas, du musst mit uns in den Verein kommen. Und im Verein war es dann immer so, die Neulinge im Prinzip wurden immer erstmal, also die hat man als Spielpartner geliebt, weil die ja meistens keine Ahnung von gar nichts hatten. Und bei mir war es aber noch, so, genau, die konnte man leicht besiegen sozusagen. Ja. Und dann kam ich aber mit meinem, damals hatte ich schon 2 Jahre dann trainiert gehabt mit meinem Computer und hatte dadurch natürlich ein gewisses Spielniveau erreicht und habe die anderen da im Prinzip geschlagen. Und dadurch hatte ich natürlich gleich meinen Ruf da weg. Und das Ding war, dort manifestierte sich vielleicht so ein bisschen erstmalig der Gedanke, spielend Geld zu verdienen, weil man halt gesehen hat, wie man besser wurde. Und beim Schach war es dann jedoch so, beim Schach muss man wirklich absolutes Weltklasseniveau erreichen, um davon leben zu können. Also unter den 100 besten Spielern der Welt zu sein, das ist halt beim Pokern ein bisschen anders.
Es gibt ja auch diese Wertzahlen, die sozusagen das eigene Leistungsvermögen ausdrücken und je höher die Wertzahl, dann natürlich die Konkurrenz oder die Gegnerschaft wird dann auch immer stärker. Aber ich glaube, in Deutschland, selbst wenn man Bundesliga spielt, kann man nicht wirklich davon leben, oder?
Ja, also das, genau, also mindestens Bundesliga muss man in Deutschland spielen, muss höchstes Niveau in Deutschland spielen, um davon leben zu können, ja, definitiv, ja.
Aber da kam eben dann so dieser Gedanke, auch was du mir vorhin erzählt hast, so mit dem Kleingeld, man macht so Brettspiele oder Kartenspiele mit Kleingeld, das macht dann schon Spaß und irgendwie hat sich das bei dir festgesetzt.
Ja, nee, genau, natürlich, wir haben dann Schlesische Lotterie, haben wir gespielt, wenn meine Oma und meine Tante da waren, dass wir halt 6 Personen waren, die braucht man, um dieses Spiel zu spielen. Und im Prinzip läuft es so, dass ein Spieler die Bank übernimmt, dann gibt die Bank von einem Kartenspiel halt Karten an die übrigen Spieler aus, verkauft sie ihnen sozusagen und mit dem zweiten Kartendeck werden Karten umgedeckt und wer die Spieler, die dann Übereinstimmung damit haben, bekommen halt wiederum Geld ausgezahlt. Und auch ein anderes Spiel, Schikanieren, haben wir dann um Geld gespielt. Also ja, wir haben schon immer ein bisschen um Geld. Oder auch das Teufelsspiel schlechthin, 17 und 4. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Das kenne ich, na klar.
Da haben wir natürlich auch, also es ging immer los erst mit Schlesische Lotterie am Abend dann, wie gesagt, zu Weihnachten oder so. Und dann im Anschluss noch 17 und 4. Und ich erinnere mich noch gerade auch an die Gesichtszüge meiner Tante. Meine Tante war halt ein unglaublicher Zocker. Die hatte auch das Zockergehen so ein bisschen in sich. Und die hat dann immer meinen Vater herausgefordert. Mit größeren Beträgen, 10 Pfennig oder so, das war natürlich schon, aber im Gegenzug dazu, meine Oma war immer absolut vorsichtig, die hat dann immer 2 Pfennig gerade so, wenn es denn sein muss, ne? Aber nee, das war schon immer ein bisschen in unserer Familie mit drin, ja.
Wie war das bei dir? Ich habe gehört, klar, wer verliert schon gern, aber verlieren war dann auch nicht unbedingt so dein
Ding. Oh, das war fürchterlich als Kind, kann ich dir sagen. Ich weiß noch, einmal ging es halt so weit, da habe ich dann echt bitterlich geweint, als ich, was weiß ich, 50 Cent oder so verloren habe. Das war wirklich als Kind damals sehr, sehr schwer. Das habe ich dann als Pokerspieler deutlich besser hinbekommen, obwohl, ja, natürlich, am Ende verliert niemand so richtig gerne, ja.
Ja, dann wird man erwachsen oder man ist Heranwachsender, man macht Abitur, Studium, Mathematik, klar. Wie kam dann das Pokern sozusagen, wie trat das in dein Leben? Es gab ja, glaube ich, auch in Deutschland so einen Pokerboom, der sicherlich auch aus den Staaten hier rüberschwappte, so Ende der 90er, kann ich mich erinnern, Anfang der 2000er, wo plötzlich auch bei Freunden einfach die alle anfingen mit Pokern. War das bei dir auch so?
Ja, ich wurde dann irgendwann im Sommer 2007 zu einer privaten Pokerrunde eingeladen, innerhalb meiner Studentschaft halt. Und da ich halt, wie gesagt, spielebegeistert war, habe ich dann natürlich ja gesagt. Und schon bei der allerersten Pokerrunde war ich halt total geflasht von dem Spiel. Also da war meine Spielleidenschaft wieder vollends entfacht. Und das war für mich eine ewig lange Zeit, auf das nächste Treffen dann zu warten. So einen Monat später hat das dann erst stattgefunden. Und auch dort war es wieder so, dass ich total mitgerissen war von diesem Pokerspiel. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, damit du nicht mehr so lange warten musst, fängst du mal an, online zu pokern. Und so habe ich mir einen Online-Account zugelegt und erst mal angefangen, um Spielgeld zu spielen. Und so kam diese ganze Geschichte dann bei mir ins Laufen. Ich habe dann halt, Spielchips hat man ja unbegrenzt. Im Prinzip, also immer wenn man auf Null gefallen ist, konnte man sich wieder welche nachholen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich halt den Anspruch, nee, wenn das kriege ich hin, ich will, dass mein Spielgeldkonto gewisse Höhen erreicht.
War das schon mit echtem Geld, was man eingezahlt hat und davon die Chips gekauft hat, oder war das quasi noch kostenlos?
Nee, früher war das kostenlos. Heutzutage jedoch muss man echt auch schon, um mehr Spielchips zu bekommen, zahlen.
Oder beziehungsweise draußen ein Geschäftsmodell draus geworden, dass man eben selbst schon bei, wenn man Einsteiger ist, schon dann.
Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, wenn man 24 Stunden Geduld aufbringen kann, dass man dann Chips bekommt. Aber wenn man sofort, und in der heutigen Zeit will man ja möglichst immer alles sofort haben, wenn man sofort neue Spielchips haben will, muss man dafür bezahlen. Und dort ist es dann so gelaufen, ja, man hat halt ganz locker angefangen, einen Pokertisch zu spielen. Und als man den einen im Griff hatte, hat man irgendwann einen zweiten Pokertisch dazugenommen. Hat man schon zwei Pokertische parallel gespielt. Und das hat sich dann auch immer weiter nach oben geschraubt mit der Zeit nachher. Das nennt sich dann das Multitabling, also mehrere Tische gleichzeitig spielen. Und bei meiner Spielgeldkarriere im Prinzip in der allerersten Zeit ging es halt hoch bis auf drei Tische, glaube ich. Und man hat dann eben auch gemerkt, wo man die Tische unter Kontrolle hatte, konnte man natürlich mehr Einnahmen erzielen als nur an einem Tisch. Und so habe ich dann mein Spielgeldkonto in die Höhe geschraubt, bis ich irgendwann 2 Millionen Spielchips hatte und dann den Entschluss gefasst habe, so, okay, jetzt habe ich 2 Millionen Spielchips, jetzt mache ich das mal mit Echtgeld. Und daraufhin habe ich dann gesagt, also ganz am Anfang hat man auch mal $5 oder so geschenkt bekommen gehabt, aber die habe ich irgendwann verloren gehabt. Und beim zweiten Start habe ich dann gesagt, okay, ich nehme jetzt ein Mathematik-Nachhilfegehalt. Damals habe ich halt noch mit Mathematik-Nachhilfe einen Nebenverdienst gehabt. Und habe gesagt, das werde ich jetzt einzahlen, die 15 Euro. Und wenn das Geld verloren gehen sollte, dann war es das mit der Pokerkarriere. Aber das Gegenteil ist eingetreten. Es wurde dann mit der Zeit langsam mehr und mehr.
Stichwort Einstieg. Du hast es vielleicht schon in den Pokerrunden mit den Freunden. Hat man das da schon vielleicht gemerkt? Okay, ich könnte ein bisschen Talent haben. Da hat man vielleicht auch mal ein Feedback von denen bekommen oder eben dann das Feedback quasi vom Online-Casino, dass man da plötzlich anfängt, Erfolg zu haben, zu gewinnen. Was war das, kannst du dich noch daran erinnern, für ein Gefühl gewesen?
Also in den Pokerrunden, ich weiß noch eine Hand, die ich gründlich vermasselt hatte damals, da hatte ich halt Ass-König, das ja eine Pokerhand ist, mit der sich viele Leute schwer tun, weil sie halt in den Rankings sehr weit oben ist. Aber effektiv hat man halt erstmal nichts weiter als ein Ass und ein König, was noch nicht mal ein Pärchen ist. Und man braucht halt unbedingt das entsprechende Blatt auf dem Board, also bei den Gemeinschaftskarten. Man muss Ass oder König treffen, ansonsten ist Ass-König keine gute Hand. Und in der Hand waren halt nur Luschen da auf dem Tisch. Und ich habe dann versucht, im Nachhinein irgendwas super Starkes zu präsentieren, weil ich dachte, hey, ich habe doch Ass-König. Aber letztendlich habe ich einen Bluff gespielt und blöderweise hatte mein Gegner zwei Pärchen. Und so bin ich da.
Da warst du dann raus.
Genau, damit bin ich dann rausgeflogen. So eine Hand bleibt natürlich hängen. Also da war der Erfolg in dem Sinne noch nicht gegeben. Aber nichtsdestotrotz, dieser Misserfolg hat mich motiviert. Hey, Thomas, das kannst du doch besser, das kriegst du doch besser hin. Und online stellte sich dann auch relativ schnell der Erfolg ein.
Und wenn du sagst, erst mit einem Tisch, dann dieses Multitabling, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber da muss man ganz schön, ich glaube, da muss man dann schon sehr geübt und sehr fix sein, auch im Kopf, um dann drei Tische gleichzeitig zu bedienen.
Ja, das ist halt absolut nachvollziehbar, weil es ist im Prinzip eine Sache wie jeder andere auch, mit der Routine gewöhnt man sich einfach dran. Es ist dann so, wenn du nur einen Tisch spielen würdest, als professioneller Pokerspieler, du würdest dich zu Tode langweilen, weil halt die ganze Zeit nichts passiert. Man muss auch ein bisschen, ja, unter Strom stehen oder in Action sein, damit man halt sein, Niveau da aufrechterhalten kann. Oder beziehungsweise es ist sehr schlecht, wenn man zu wenig zu tun hat, weil dann fängt man an, aus Langeweile sich selber Action zu generieren. Und das ist halt auch ein sehr negativer Effekt, weil man soll ja wirklich nur die Hände spielen, die auch wirklich profitversprechend sind, wenn man nachher um Geld spielt.
Das heißt, wenn man, das kenne ich ja auch aus dem Fernsehen, viele sind ja dann einfach schon von vornherein raus, wenn sie von Anfang an ein schlechtes Blatt haben oder zwei schlechte Karten, dass sie dann in der Runde aussetzen und dann kannst du dich beispielsweise parallel auf einen anderen Tisch konzentrieren, wo du vielleicht eine bessere Hand hast.
Richtig, genau so ist es, genau so ist es.
Wann ging das dann so los? In welchem Jahr war das oder wie lange ist das jetzt her? Wo du sagst, wo du dann diesen Entschluss gefasst hast, so, ich probiere das jetzt mal ein bisschen sozusagen über die 15 Euro jetzt hinaus.
Ja, wie gesagt, im Sommer hat diese Spielrunde stattgefunden und ungefähr 2-3 Monate später habe ich dann diese 15 Euro da überwiesen. Also es war Herbst 2007, als ich das Geld überwiesen habe und damals habe ich noch kein Buch geführt. Mit der Buchführung habe ich dann angefangen 2008. Also mit dem 1. Januar habe ich dann echt immer jeden Tag meinen Pokerkontostand eingetragen und so. Aber ich weiß noch, so im Groben im Oktober war ich irgendwie bis auf 50 Euro gekommen. Im November dann bis auf 150 Euro.
Pro und Monat?
Genau, im Monat.
Ja. Im Monat.
Also erst habe ich aus 20, 50 gemacht, dann aus den 50 im November 150 und im Dezember hatte ich irgendwie einen Endstand von 300 ein paar zerquetschten, weil Anfang Januar 2008 wusste ich, dann hatte ich 300 Euro da.
Okay, aber die hattest du ja dann vorher schon selbst vermehrt gewonnen.
Nee, genau.
Ja.
Das war halt auch immer so eine Sache, die Leute haben mir immer gesagt, die haben auch, meine Kommilitonen haben auch parallel gespielt und die haben immer gesagt, ah, guck mal, Thomas, hier gibt es einen Boni, einen Bonus oder da gibt es einen Bonus von 50 Euro oder so, die sind immer zwischen den Seiten hin und her gewechselt, haben aber nie versucht, mal aus ihrem Geld wirklich mehr zu machen. Und der Clou ist halt, wenn du eigenständig aus eigener Kraft heraus mehr gemacht hast, dann gehst du halt ein bisschen anders mit dem Geld um, als wenn du weißt, hey, ich muss nur wieder zum anderen Anbieter wechseln und krieg da wieder 50 Euro von oben.
Und zumal das ist ja Lock-Angebot, das weiß man ja auch bei den Wettanbietern. Ich meine, klar, die bekommt man, aber die geben einem das ja auch nicht für lau, sondern dafür, dass man auf dem Portal bleibt.
Nee, genau. Genau so sieht's aus, ja.
Ja, sag mal was übers Zeitkonto. Wie sich das dann so in diesem Jahr, sagen wir mal jetzt sind wir 2008, wie sich das dann da so bei dir entwickelt hat? Du hast ja parallel noch studiert. Wie viel Zeit musstest du oder hast du investiert, um einfach dann dieses Level... du grinst, ich merke schon, das ging dann wahrscheinlich bis in die Nacht.
Zu viel Zeit, ja. Nee, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich da schon 3, 4, 5 Stunden pro Tag dann auch ins Pokern reingestellt. Also nicht nur unbedingt ins Spielen, sondern man hat dann auch angefangen, wirklich Bücher zu lesen oder gerade auch dieses Nachdenken über Pokerhände. Was hat da jetzt eigentlich stattgefunden? Weil mein Ziel war es auch damals noch immer, weiter in die Limits aufzusteigen. Denn, okay, ich hatte relativ schnell die kleinen Limits hinter mir gelassen, also wo nur um Centbeträge gespielt wird, wo man mit wenigen Dollar am Tisch sitzt. Schon Weihnachten hatte ich dann, naja gut, ich hatte dann 10 oder 25 Dollar vor mir liegen, aber eben schon höhere Beträge als noch in der absoluten Anfangsphase. Und das Ding ist halt immer, wenn man immer weiter in die Limits aufsteigt, hat man halt viel mehr Potenzial, dann auch dort mehr zu gewinnen. Weil man hätte natürlich immer sagen können, ich schraube auch die Tischzahl nach oben. Aber wenn man natürlich die Tischzahl nach oben schraubt, kann man natürlich nicht mehr so viel lernen. Man muss halt immer parallel versuchen, sich weiterzuentwickeln und auch gleichzeitig natürlich gucken, dass das Kapital steigt, also die Bankroll, wie es auch beim Pokern genannt wird.
Darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus. Ich habe im Internet gelesen, ja, es gibt Software, ist mittlerweile, wahrscheinlich heute, ob es das damals schon gab, weiß ich nicht, Tools, Bücher, wie du sagst, was spielt das für eine Rolle, sagen wir mal, sich auch in der Theorie damit zu beschäftigen, um dann eben auch am Tisch erfolgreich zu sein?
Ja, am Anfang ist vielleicht die Theorie noch nicht so wichtig, wenn man auf den ganz kleinen Limits spielt. Da geht es halt viel mehr darum, diszipliniert zu sein, auf gute Hände zu warten. Also auf den kleinen Limits es ist halt so, dass die Leute denken, Poker ist ein Spiel, wo viel geblufft wird. Deswegen versuchen sie dann entweder eben auch Bluffs zu spielen oder wiederum andere Bluffs aufzudecken. Das heißt, man schlägt im Prinzip langfristig betrachtet diese kleinen Limits, indem man einfach auf gute Hände wartet und die konsequent durchspielt. Und auf den höheren Limits ist es jedoch dann irgendwann so, dass die Leute das eben alles schon gemacht haben. Die wissen dann, wie der Hase läuft. Und da muss man dann auch wirklich ein bisschen gucken, dass man nicht nur gute Hände spielt. Weil wenn du nur gute Hände spielst, dann erkennen das deine Gegenspieler. Denn um nochmal auf die Software zurückzukommen, auf den höheren Limits nutzen alle Spieler Zusatzsoftware, die einem anzeigen, wie man spielt. Die sehen dann, wie viel Prozent der Hände du spielst. Und wenn der Prozentsatz gering ist, dann wissen sie, oh, der spielt nur überdurchschnittlich gute Hände. Dann gehen sie dir aus dem Weg und dann kriegst du deine guten Hände nicht ausbezahlt. Das heißt,
okay, also da gibt es halt unheimlich viele Hilfsmittel. Das zeigt dir dann an sozusagen, wie viel, ob du bestimmte Hände, in welchem Prozentsatz du sozusagen gespielt hast. Oder was zeigt dir die Software dann?
Ja, wie viele Hände du gespielt hast, wie viele hast du davon erhöht, wie oft hast du vor dem Flop eine Erhöhung nochmals erhöht.
Damit du nicht zu leicht ausrechenbar bist, dass man sozusagen noch ein Kontrollinstrument an der Hand hat, um sich eben so selbst darauf zu reagieren, zu sagen, okay, jetzt ändere ich meine Strategie oder sozusagen.
Ja, genau, du siehst halt einerseits deine Gegner, aber du siehst auch dich selber und du kannst auch, also wirst auch selber getrackt. Und damit kannst du natürlich dann auch arbeiten und schauen, wo sind vielleicht Schwächen bei dir und wo kannst du dich da weiterentwickeln.
Jetzt sind wir schon ziemlich weit eingetaucht, aber dennoch nochmal die Frage, insgesamt, welche Rolle spielt Strategie? Also wirklich sich vorher einen Plan zu machen. Ich weiß, das kann man wahrscheinlich im Einzelnen dann auch nicht, weil man muss ja auch auf den Gegner reagieren. Und wie viel ist Glück?
Ja, die Glückskomponente ist natürlich kurzfristig immer immens, weil ja, kurzfristig kann immer theoretisch jedes Ereignis eintreten. Also entweder eine Karte kommt oder eine Karte kommt nicht. Aber langfristig entscheiden halt die Wahrscheinlichkeiten, weil zum Beispiel, wenn du einen unvollständigen Straßendraw hast, sprich, dir fehlt noch eine Karte zur Straße, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wie oft die Karte kommen wird. Und hier muss man dann halt sehen, lohnt es sich, den aktuellen Preis zu bezahlen? Also zwei zentrale Rechnungen müssen da gemacht werden. Entweder lohnt es sich, direkt den Preis zu zahlen, also es ist günstig genug, dass die Wahrscheinlichkeit ist rechtfertigt, dass meine Karte kommen kann. Oder was beim Poker noch viel häufiger der Fall ist, ein bisschen komplizierter, hat mein Gegenspieler noch genug Geld dahinter, dass wenn meine Karte kommt, ich dann noch genug gewinnen kann. Da ist dann häufig so, aktuell wäre es also zu teuer, mitzugehen. Aber im Prinzip kann man, wenn die Karte kommt, noch richtig viel gewinnen, was es dann rechtfertigt, eben doch mitzugehen.
Also unheimlich viele Komponenten, die man, also nicht nur die das Spiel selbst betreffen, also das Kartenspiel selbst. Klar, wir sind ja dabei, aber du musst ja immer mit einem Auge auf deine Mitspieler, wie hoch ist der Pot oder wie viele
Chips haben sie noch?
Wie viele Chips haben sie noch? Also geht es doch eigentlich, das haben wir vorhin schon besprochen, auch in erster Linie darum, deinen Mitspieler, nicht der Bank, weil bei der Spielart ist es ja da nicht so, sondern den Mitspielern das Geld abzunehmen.
Nee, genau. Poker ist sehr kompetitiv, also du spielst gegen alle anderen. Du bist ein absoluter Einzelkämpfer und du musst dich da gegen dein Feld behaupten.
Dann kommt jetzt auch nochmal eine Fachfrage, wo jetzt erstmal viele Zuhörer fragen, was ist das denn? Welche Rolle spielt ein gutes Bankroll-Management? Erklär mal, was Bankroll oder Bankroll bedeutet und welche Rolle es im Pokern spielt.
Ja, die Bankroll ist im Prinzip nichts anderes als das Kapital, was dir zur Verfügung steht, mit dem du in dem Fall arbeiten oder spielen kannst, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Und das Bankroll Management ist eben, wie du dieses Geld einsetzt, wie du es verwaltest, mit wie viel Prozent deines Geldes du dich an die Tische begibst. Und das ist halt das elementarste Gesetz von allen, weil wenn du mit zu viel Geld an die Tische gehst, dann drohst du halt, wenn eben ein schlechter Tag kommt und man weiß nie, ob jetzt heute ein guter oder ein schlechter Tag kommt, dann drohst du eben zu große Anteile deines Geldes zu verlieren. Und die menschliche Psyche ist halt so gestrickt, dass sie damit nur schwer umgehen kann. Die möchte dann lieber wieder schnell die Verluste reinholen. Und um große Verluste schnell wieder reinzuholen, drohen wir dann eben auch, was beim Online-Poker sehr leicht möglich ist, das eigene Limit, was man sonst immer spielt, zu verlassen und in den Limits aufzusteigen.
Es verleitet dann, ne? Dann das sozusagen mehr Risiko einzunehmen, um die Verluste wieder wettzumachen.
Nee, genau. Und das ist halt ein sehr, sehr gefährliches Spiel, weil meistens ist man gerade in einem Zustand, nachdem man verloren hat, also nicht gerade sehr gut drauf, auch nicht mit einer sehr guten Konzentration ausgestattet. Und zudem begibt man sich dann noch in ein Gefilde, wo die Gegner überdurchschnittlich stärker sind als auf dem eigenen Limit. Und diese Kombination ist natürlich tödlich und kann zu eben noch höheren Verlusten führen, ja, wodurch man dann in eine sehr unangenehme Abwärtsspirale reingeraten kann. Oder das Ding ist, ja, selbst beim positiven Ergebnis, was die Menschen dann als vermeintlich positiv sehen, wenn sie ihre Verluste wieder reinholen, droht halt, dass sich im Hinterkopf abspeichert, die Methode klappt ja doch. Wenn ich Verluste mache, kann ich sie auf dem höheren Limits wieder reinholen. Aber das Gefährliche ist halt, dass auch das irgendwann einmal schiefgehen wird und dann droht halt ein richtig, richtig tiefer Absturz.
Totalverlust.
Ja, genau. Das ist dann der allerschlimmste Fall, ja.
Was bist du denn für ein Typ gewesen, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil man ja sicherlich auch immer wieder seine Strategien anpassen und wechseln muss, aber bist du eher ein vorsichtiger Spieler gewesen?
Ja, nee, definitiv. Also das ist diese Regel, ja, schon in meinem allerersten Monat war ich halt damit in Berührung gekommen. Damals konnte, also wenn man das kleinste Limit spielt, kann man nicht weiter absteigen. Im Prinzip war das kleinste Limit mit 15 Euro oder beziehungsweise $20 schon zu hoch, aber das war halt mein Einsatzkapital. Aber da habe ich halt auch eben das Positive oder Negative gespürt. Ich weiß noch, irgendwie innerhalb der ersten Woche, da habe ich dann mal einen Tag $2 gewonnen. Das war für mich ein Riesengewinn. Das lag halt daran, wenn ich $20 habe und $2 Zuwachs habe, sind das 10% Zuwachs an einem Tag, was natürlich fantastisch ist. Aber ich weiß auch noch, es gab mein persönliches Waterloo. Da habe ich an einem Tag $8 verloren. Da hatte ich hatte da zu dem Zeitpunkt $30 oder so. Und $8 an einem Tag waren halt 25% Verlust. Im Prinzip eine ganze Woche war verloren gewesen, was natürlich einen sehr, sehr runtergezogen hat. Zum Glück gab es zwei Tage später die stärkste Pokerhand, ein Asspärchen hatte ich da, mit dem ich es irgendwie geschafft habe, vor dem Flop das Geld, also bevor die Gemeinschaftskarten aufgedeckt werden, schon das Geld gegen meine Gegenspieler im Pot zu haben. Und es war ein $9-Pot, den ich am Ende dann auch gewonnen habe. Und da habe ich dann gemerkt, okay, nee, wenn man langfristig dabei bleibt, Poker ist doch auch irgendwo ein gerechtes Spiel, wenn man wirklich konzentrierter arbeitet.
Und dass sich dann vielleicht doch, das dann vielleicht auszahlt, ja? Oder?
Ja, nee, es ist so ein bisschen wie im richtigen Leben. Wenn es zu Rückschlägen kommt, dann kann man natürlich, die eine Möglichkeit, man bleibt auf dem Boden liegen oder man sagt, nee, man steht auf und geht weiter. Und ich bin eigentlich immer wieder aufgestanden und habe weitergemacht, weil diese Rückschläge haben sich eigentlich durchweg durch die Pokerkarriere gezogen. Das Ding ist halt, auf kleinen Limits waren die Absolutbeträge natürlich kleiner, $8, $10. Auf meinen richtigen Limits gab es dann auch Tage, da habe ich vierstellige Verluste gemacht. Also das war dann schon unangenehm.
Darauf wollte ich jetzt so ein bisschen zu sprechen kommen. Du hast davon gesprochen, ja, 2,8, dann bei der Jahresauswertung bei $300 oder 300 Euro. Wie hat sich das dann, klar, vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt im Nachhinein auch plaudern, wie hat sich's dann einfach entwickelt? Ich denke mal, die Einsätze, die Limits wurden ja dann auch irgendwann höher.
Nee, genau. Ja, das ist, ich kriege nicht mehr die Exaktzahlen zusammen, aber der schnelle Aufstieg ging erstmal noch ein bisschen weiter. Also ich hatte dann irgendwie Ende Januar, glaube ich, $800, konnte dann wieder halt ein Limit weiter aufsteigen. Und dann ging es irgendwie, ja, März, April, irgendwie musste ich $4,000 dann gehabt haben. Aber dann bin ich auch erstmalig auf ein Limit gestoßen, wo ich hängen geblieben bin.
Weil man ja dann in einem Bereich mitbietet oder mitspielen will, wo man sagt, das ist jetzt hier, also da, das ist nicht meine Liga sozusagen. Oder
ja, genau.
Vom Einsatz her meine ich, jetzt nicht vom Spielvermögen.
Ja, von beidem eher. Also das Ding ist so, im Prinzip jeder ist mit einem gewissen Pokertalent ausgestattet. Und dieses Pokertalent führt halt dazu, wie schnell du gewisse Limits erreichen kannst und hinter dir lassen kannst. Und da bei dem Limit, das war halt das Limit, wo man mit insgesamt $100 dann am Tisch sitzt, was schon eine ordentlich hohe Summe ist, weil man muss immer bedenken, in einer Hand kann man bis zu $100 verlieren oder auch gewinnen in im Prinzip 10 Sekunden.
Das läppert sich ganz schnell dann.
Genau.
Auf ein paar Tausend, ja.
Und dort habe ich halt erstmalig Widerstand gespürt. Also da habe ich während ich sonst immer an den Limit so im Schnitt 1-2 Monate gesessen habe, um ein Limit hinter mir zu lassen, habe ich dort dann wirklich ein halbes Jahr oder so dran gesessen. Und da war es dann auch so, ich meine, ich habe das höhere Limit gespielt, mit, was weiß ich, 4.000 Dollar auf der Kapitalseite. Natürlich nie alles eingesetzt, immer nur so, was weiß ich, 600 oder so. Aber trotzdem, dann hat man halt 200, 300 da verloren und dann gab es halt die Möglichkeit, das Bankroll Management hat im Prinzip gesagt, Thomas, du dürftest auch noch mehr verlieren. Du dürftest bis zu 700, 800 verlieren. Also mit 3.200 würde dann erst der Abstieg erfolgen. Aber ich habe mir da gesagt, nee, ich steige lieber schon bei 300 Verlust auf das niedrige Limit ab, weil mit dem kleineren Limit, wo man nur um 50 Dollar spielt, muss man wieder doppelt so viele sogenannte Stacks, also gesamte, also ein Stack ist halt einmal das Geld, was man mit an den Tisch genommen hat, in dem Fall also 50 Dollar. Wenn man 300 verloren hat, müsste man da sechsmal 50 Dollar wieder reinholen. Und wenn man natürlich noch tiefer gefallen ist, wenn man 800 Dollar verloren hätte, hätte ich natürlich 16 mal 50 Dollar, also 16 Stacks wieder reinholen müssen.
Das wäre dann wieder sehr aufwendig
geworden. Genau, es ist die Frage, die einen sagen halt, nee, ich will noch ein bisschen länger auf dem höheren Limit spielen und schauen, ob es nicht doch was wird. Und ich habe mir immer gesagt, nee, komm, ich steige lieber frühzeitig ab, kämpfe mich erstmal wieder auf mein Ursprungsniveau zurück und versuche es dann. Und dieses immer wieder vor und zurück hat, glaube ich, 5 oder 6 Mal stattgefunden, bis ich dann sagen konnte, okay, nee, jetzt habe ich diese gefährliche Schwelle da überwunden wieder.
Aber da warst du ja dann, wie man in meinem Leben sagt, so lieber einen Schritt zurück, um 2 Schritte vorzugehen. Das ist ja quasi, so verstehe ich das.
Nee, genau.
Ja. Warst du ja eigentlich sehr vorsichtig und geduldig vor allen Dingen, weil die Gefahr ja dann doch schon bestünde, wenn ich jetzt auf dem 800er Niveau bin oder auf dem 1000er Niveau, dass ich das dann halten will. Und es ist verlockend. Es ist verlockend, ja auch viel Geld nochmal dazu zu gewinnen.
Nee, natürlich. Ja, dieser Verlockung stand ich halt immer realistisch gegenüber, weil ich mir wusste, ja, also natürlich, es wäre super schön, das zu holen. Aber wie gesagt, es gibt immer die Kehrseite der Medaille und die fühlt sich so richtig überhaupt nicht schön an. Und deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig gewesen bezüglich des Aufstiegs. Und habe dann auch im Falle dessen, dass ich ein neues, höheres Limit nicht sofort nachhaltig überwunden habe, lieber gesagt, okay, dann bleibe ich lieber noch auf den kleineren Limits, weil das Schöne war, ich war halt noch Student gewesen, ich hatte ja Zeit. Das ist halt ein immenser Vorteil gewesen, dass ich wirklich sagen konnte, okay, wenn es jetzt in der nächsten Woche oder im nächsten Monat noch nicht klappt, es gibt immer noch einen nächsten Monat, ne?
Und du warst offenbar dann schon auf einem finanziellen Level angekommen, wo ich mir vorstellen könnte, als Student,
ich hatte
Sparsam, du hattest Geld. Also du konntest plötzlich doch eigentlich, wenn ich das so richtig verstehe, konntest du dann zu dem Zeitpunkt davon schon leben?
Nee, genau, als Student auf jeden Fall. Ich hatte den geilsten Nebenjob der Welt immer so. Ich habe ein bisschen lockerflockig in meinem Zimmer gesessen, habe am Ende des Monats 400, 500 Euro da. Das Gefühl gehabt zu haben, ich musste dafür arbeiten, sondern es hat mir Spaß gemacht. Ich habe das ja gerne gemacht. Insofern, das Ding war natürlich nur, ich habe auch damals noch kein Geld runtergenommen, weil damals hat sich dann schon sehr stark der Traum manifestiert gehabt, richtig davon leben zu können. Und dafür wusste ich, ich muss noch mehr Geld zusammenspielen, ich muss noch ein Limit höher kommen oder zwei Limit höher kommen. Und man hat natürlich auch, wie gesagt, man hat ja gemerkt, wie schwer man sich schon da getan hat. Ein halbes Jahr hat man dran gesessen, um auf einen 100er Fuß zu fassen. Wie schwer würde es denn auf einem noch höheren Limit, würde man denn wirklich 2 Jahre dafür brauchen? So lang war das Studium denn doch nicht mehr, ne? Und um dem Ganzen mal dann ein bisschen mehr Substanz zu geben, habe ich dann auch in einem Wintersemester beschlossen, okay, ich lasse das Mathematikstudium jetzt mal fast ausschließlich ruhen. Man hat ja immer in den sogenannten Semesterwochenstunden gerechnet, 40 Semesterwochenstunden hatte man ja immer ungefähr. Und ich habe mir meine Woche dann so gebastelt, 38 Semesterwochenstunden Poker und 2 Semesterwochenstunden Mathematik. Also ich habe nur eine einzige Freitagsvorlesung da besucht und im Prinzip einen Testlauf gestartet. 3 Monate sehr intensiv mich aufs Pokerspielen konzentriert. Und dieses Projekt wurde halt letztendlich ein voller Erfolg, der mir halt dann gesagt hat, okay, ich kann das machen, weil in diesen 3 Monaten habe ich dann insgesamt knapp 10.000 Dollar zusammengespielt. Und was aber auch das Wichtige war, ich habe mir einen echten Plan an die Hand gegeben. Also ich habe es so gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie will ich den Alltag eines professionellen Pokerspielers führen, von der arbeitstechnischen Seite her? Das heißt, als Student, ich war ein bisschen angenervt damals, dass ich dann immer ewig lang geschlafen hatte, was als Student natürlich möglich ist. So, dann steht man auf, frühstückt ein bisschen, dann ist es irgendwie 11 Uhr. Man hat schon 13 Uhr die Mensa oder 12.30 Uhr die Mensa vor Augen. Na, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Nach Mensaessen hat man sich da hingelegt, ein bisschen Mittagsruhe bis 15, genau, ja. bis 15 Uhr. Dann war man einkaufen gegangen.
Und dann war der Tag schon rum fast.
Genau.
Dann hat man angefangen.
Und es entwickelte sich so das Gefühl, ich habe wieder nichts geschafft. Ein bisschen ein frustrierendes Gefühl. Und Poker hat mich ein bisschen aus diesem Dasein befreit, weil ich mir dann gesagt habe, nee, bei Poker kann ich das offensichtlich nicht so anfangen. Wenn ich echt was werden will, dann muss ich da ein bisschen mehr...
Es ist ein bisschen kurios, höre ich gerade raus, weil viele jetzt denken würden, dass das Pokern führt zur Verlotterung und zur Vernachlässigung, aber eigentlich ist es ja genau umgekehrt, dass das Pokern zu einer Disziplinierung deines Arbeits oder deines Tages
definitiv geführt hat. Das war dann im Prinzip das Coole. Ich habe es dann wirklich nachhaltig geschafft, wirklich 7:30 Uhr jeden Tag aufzustehen, weil ich gewusst habe, wenn ich meinen Traum realisieren will, muss ich das jetzt machen. Und der Traum kann einem da unglaubliche Kräfte verleihen, dass das auch wirklich durchgezogen wird. Und vor allem eben auch, weil eben, wie ich gesagt habe, diese Summen, die ich da gewonnen habe, das war natürlich dadurch, dass ich dann vormittags eine Poker-Session gemacht habe und nachmittags eine Poker-Session gemacht habe, da entstanden auf einmal nochmal größere Summen im Vergleich zuvor. Da habe ich dann, wie gesagt, manchmal $200-300 am Tag gewonnen, was halt super gut war. Natürlich gab es auch mal hier und da Rückschläge, aber vor allem der November, das war ein Monat, den habe ich nie wieder in dem Sinne so erlebt, weil ich habe, glaube ich, von 30 Spieltagen 27 Tage oder 28 Tage gewonnen. Also ich hatte nur 2 Verlusttage und das, also habe ich erst im Nachhinein gelernt, ich habe da unfassbares Glück gehabt. Ich habe natürlich auch wahrscheinlich gut gespielt, aber nichtsdestotrotz 28 Gewinntage gegen mir 2 Verlusttagen.
Da kam viel zusammen.
Da kam echt super viel zusammen und ja, das hat sich natürlich aber extrem gut angefühlt und das hat natürlich dann auch dazu geführt, hey, es lohnt sich ja tatsächlich so früh aufzustehen und das alles so diszipliniert durchzuhalten, auch sich an seinen Plan zu halten. Ich habe da natürlich nicht nur gespielt, sondern war auch wirklich viel Zeit für Analysieren mit eingeplant, gerade auch am Nachmittag oder nach dem Feierabend. Und ja, das Dasein kann man sich auch ein bisschen so vorstellen. Ich habe da im Prinzip mehr oder weniger den ganzen Tag über Poker nachgedacht, auch selbst abends noch.
Also auch offline.
Auch offline, ja, natürlich. Ja. Dann man hat halt so ein bisschen voll drin gehangen da, ne? Aber wie gesagt, es hat sich unfassbar toll angefühlt. Es war ja ein bisschen auch die Endzeit des Studiums. Es kam dann die Diplomarbeit. Und die Diplomarbeit, das war halt auch eine, sagen wir mal, schwierigere Phase, weil 6 Monate lang an einem Projekt da nachhaltig zu arbeiten, ist halt auch schon eine Herausforderung. Und da gab es halt auch Phasen, wo ich dann nicht so richtig vorwärts gekommen bin. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn man das Pokern hatte, was so einfach war, wo ich die Gewinne gesehen habe, wahrhaftig wahrgenommen habe, da gab es halt mal den Gedanken, doch zu sagen, lohnt es sich wirklich, das Studium fertig zu machen? Pokern ist doch so einfach. Aber hier haben dann glücklicherweise...
Da kam dann eben doch diese Verlockung, ne?
Ja. Aber hier kam dann zum Glück Familie, Verwandte, Freunde. Also ich war immer ein relativ ehrlicher Mensch. Ich habe das immer sehr stark nach außen kommuniziert.
Du hast dich nicht zurückgezogen. Du warst schon in deinem Kämmerlein vor deinem Rechner. Aber du hast ein gutes Verhältnis irgendwo gehabt zu deinen Menschen, die dich umgeben, die dir dann wahrscheinlich auch immer ein Feedback gegeben haben.
Genau, definitiv. Und ja, am Anfang war das Feedback natürlich auch ein bisschen fragwürdig in der Anfangszeit, wo man dann den Traum vorgestellt hat, professionell Poker zu machen und damit Geld zu verdienen, wurde man natürlich belächelt. Gerade auch bei den Beträgen, die am Anfang da um die Ecke gekommen sind, $2. Da haben sie gesagt, naja, wie lange hast du denn dafür gebraucht? Und dann habe ich gesagt, 2 Stunden. Und na, das ist natürlich nicht der beste Stundenlohn. Ja, ist nicht der beste. Aber das ist eben so, dass man grundsätzlich eigentlich da auf Widerstände trifft, weil ja, die Gesellschaft hat natürlich auch vom Pokern jetzt vielleicht nicht den besten Eindruck. Ne? Viele stellen sich dann da die verrauchte Kneipe vor in dem Westen, die Leute da mit Whisky und die super starken Pokerblätter, die dann auch immer da aufeinander prallen, das ist ja nicht die Realität. Dann hat einer ein Vierling und der nächste ein Full House und der nächste wiederum Straight Flush. Also die ganzen super Pokerhände, wenn man mal so viele Hände gespielt hat wie ein professioneller Pokerspieler, der ja im Jahr mehrere hunderttausend, mitunter sogar 1 Million Pokerhände spielt, dann weiß man, wie oft man da einen Straight Flush sieht und das ist nicht sonderlich häufig. Also was weiß ich, 8 Stück oder so hatte ich da dann vielleicht in einem Jahr oder so. Und Ja, aufgrund dieses verzerrten Bildes vom Pokern sind die Leute natürlich skeptisch. Ich meine, viele stufen Poker auch hochgradig als Glücksspiel ein. Und das ist halt nicht der Wahrheit entsprechend. Es kommt immer darauf an, wirklich kurzfristig haben sie natürlich recht, ja. Aber langfristig, wenn du gute Entscheidungen triffst, dann gilt halt auch beim Pokern, die Mathematik steht halt noch da drüber. Und gut, hier hilft mir natürlich ein bisschen mein mathematisches Verständnis. Wenn man halt hinreichend oft gute Entscheidungen trifft, werden diese Wahrscheinlichkeiten umgemünzt in Erwartungswerte gemäß dem Gesetz der großen Zahlen. Und auf gut Deutsch, wenn man vielfach mit 80% unterwegs ist, wird man irgendwann halt auch die 80 Euro dann da bekommen, wenn man immer und immer wieder diesen Prozess wiederholt.
Inwieweit hat dir dein Studium da irgendwo geholfen? Dass, ich verstehe es jetzt so schon am Rande, aber du hast jetzt nicht vielleicht doch mal wilde Theorien aufgestellt oder Berechnungen angestellt. Das stellt man sich wahrscheinlich auch irgendwie lustig gerade vor. Es war dann wahrscheinlich eher die Skills oder die das Berechnen im Kopf, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen, das hat dir geholfen.
Ja, also die Mathematik, die hinter dem Pokern steckt, ist so 10. Klasse Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung eben. Und nichtsdestotrotz, beim Studium lernt man ja eben ja eine gewisse Art, wie man Probleme angeht oder wie man halt auch dann Strategien da entwickelt. Und das hat natürlich schon geholfen. Und ja, vielleicht am meisten hat es mir gebracht, als ich wirklich da ein Pokerskript dann aufgesetzt habe, wo ich mich sehr theoretisch mit gewissen Pokersituationen auseinandergesetzt habe. Und das hat meinem Spiel dann auch einen immensen Boost gegeben. Da hattest du ja vorhin die Frage gestellt, wie man sich das vorstellen muss, wenn man da am Pokertisch sitzt, hat man da irgendwie einen Plan zur Hand? Oder spielt man da einfach so? Also ist die Glückskomponente gegeben oder entscheidet da Strategie? Und dieses Pokerskript, was ich angefertigt habe, hat mir im Prinzip so ein Handbuch an die Hand gegeben, wenn ich eine gewisse Pokerhand habe und bei diesen Gemeinschaftskarten liegen jetzt diese und jene Karten, dass ich jetzt schon weiß, wie ich auf diese zukünftigen Karten reagieren werde. Das heißt, ich wusste schon vorher, okay, wenn die Karte kommt, weiß ich werde aufgeben. Wenn die andere Karte kommt, weiß ich, okay, ich werde weitermachen. Und das gibt einem natürlich dann eine extreme Sicherheit. Und das hat dann, also mit dieser Sicherheit im Rücken, konnte man diese Glückskomponente relativ gut verkraften. Also man weiß dann, ich habe die Hand richtig gespielt, egal wie die Hand ausgeht, weil beim Pokern, oder womit sich Menschen natürlich immer schwer tun, zu sagen, hey, ich habe die Hand richtig gespielt und habe ja $200 verloren, damit tun sich die Menschen natürlich wahnsinnig schwer. Und das ist die Natur des Pokerspiels, dass es nicht immer so läuft, wie man es möchte.
Genau. Ist zu 100%.
Nee, genau, gerade eben, wenn du einen einzigen Tag betrachtest, sondern da entscheidet immer Glück, aber langfristig, wenn du eben diese Sache, dir eine vernünftige Strategie ausgearbeitet hast und dich diszipliniert daran hältst, dann wird die Früchte tragen. Ja.
Ja, ich wäre jetzt auch nochmal aufs Studium gekommen, weil ich mich dann schon, ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen, das lief trotzdem noch, das Studium, naja. Obwohl du dir diese Auszeit genommen hast. Also du hast ja eben, bist ja selber darauf nochmal eingegangen, was die Diplomarbeit oder die Abschlussarbeit betraf, dass das ja dann wieder ein Moment war, wo du dich mal ein halbes Jahr lang ja auf das wahre Leben oder wieder das echte sozusagen konzentrieren musstest und Sache rausnehmen. Also wie schwer fiel es dir generell hin und her zu switchen zwischen Studium und dem Leben mit dem Pokern?
Generell war der Switch nicht sonderlich schwer. Also ich meine, hiermit war ja auch immer ein bisschen die Frage oder hiermit bringe ich auch ein bisschen die Frage nach der Sucht, nach der Spielsucht in Verbindung. Die wurde mir vielfach gestellt, bist du nicht spielsüchtig, aber da konnte ich relativ mit guter Gewissheit sagen, dass ich das im Prinzip nicht war, weil ich einfach, das war das Schöne, in einem Pokerbuch wurden viele Kriterien angesprochen, da waren dann 20 Punkte, die man abarbeiten musste und wenn man irgendwie bei zu vielen Ja gesagt hätte, dann wäre man halt spielsüchtig gewesen, aber für mich sind so Kernkriterien, wenn ich meine Poker-Sessions gemacht habe, hatte ich ganz klare Abbruchkriterien. Ich breche nach 2 Stunden ab oder ich breche nach 2000 Händen ab. Und diese absoluten Zahlen sind halt irgendwann erreicht und deswegen ein Gegenargument für Spielsucht, weil Spielsüchtige sagen grundsätzlich, na komm, ich will noch 5 Minuten spielen. Na komm, 5 Minuten mache ich noch. Und das ist halt dadurch, dass es endlos wird.
Ist dann halt so stelle ich es mir im Prinzip auch vor. Ich weiß, das sind totale Vorurteile, aber ich glaube, so denken die meisten Menschen gerade, die sich nicht damit auskennen. Man sitzt abends um 1.30 Uhr vorm Rechner, hat schon 4 Stunden in den Beinen oder im Kopf vielmehr und denkt, oh, ich habe jetzt hier gerade $80 verloren, jetzt lass mich doch wenigstens nochmal 10 reinholen oder das alles wieder reinholen. Ich spiele nochmal eine Stunde, nochmal eine Stunde. Das ist wahrscheinlich genau der falsche Weg.
Genau, definitiv, weil das ist eben so, man ist schon allein, wie du es vorgetragen hast, man hört ja ein bisschen raus, man ist dann schon ein bisschen angenervt. Das heißt, der persönliche Konzentrationszustand ist schon nicht mehr gegeben. Man hat schon vielleicht 2, 3, 4 Stunden natürlich Konzentration aufgebracht. Dazu kommt natürlich noch, dass der ganze andere vergangene Tag natürlich auch schon stattgefunden hat. Und ja, dann sollte man lieber sagen, nee, heute habe ich halt verloren, ist gut. Aber damit kann sich ja die menschliche Psyche nicht unbedingt gut abfinden. Die sagt sich lieber, damit ich ruhig schlafen kann, will ich mit null rausgehen. Das ist immer so das, was die Psyche sagt. Aber ja, da muss man sie überlisten. Und da gab es halt auch mal ein richtig düsteres Ereignis, das genau so stattgefunden hat, wie du es beschrieben hast, nur mit einem etwas höheren absoluten Minus am Ende. Das war halt kurz vor Silvester ein Abend, wo ich auch 20 Uhr angefangen habe. Und nach einer Stunde hatte ich minus 100, nach 2 Stunden minus 200 und das hat sich fortgesetzt bis nachts um 2, 3, wo ich dann wirklich mit minus 6, 700 rausgegangen bin. Und in meinem Analyseprogramm konnte man wirklich sehen, es war eine richtig schön linear fallende Kurve. Also mit jeder Stunde, die ich länger gespielt habe, wurde es schlimmer, bis ich dann doch irgendwann, ja, also das war eine absolute Lehrstunde des Pokerns. Das ist mir danach nie wieder passiert, dass ich einfach da dann die Regel aufgestellt habe, Thomas, wenn du 3 Hände absolut korrekt gespielt hast auch und trotzdem verloren hast, dann soll es an dem Tag einfach nicht sein. Und bevor wieder eben so negative Emotionen reinkommen, muss man abbrechen. Also das war die Lehrstunde, die ich da für mich...
Also einfach erfahrungswert, ja. die wahrscheinlich jeder, auch Pokerspieler auf hohem Level gesammelt hat.
Auf völlig jeden normal. Fall, ja.
Und,
ja.
Aber wo du dann draus gelernt hast und sagst, das passiert mir nicht nochmal in der Form.
Nee, genau. Also ja, das ist beim Poker einfach so. Du musst möglichst immer, wenn du professionell das betreibst, natürlich immer in einem guten Zustand sein. Und wenn du aus welchen Gründen noch immer nicht in diesem guten Zustand bist, dann musst du das erkennen und dann sagen, okay, heute spiele ich nicht. Und um nochmal auf die eigentliche Frage zurückzukommen, diese Switch zwischen Pokern und normalem Leben hat mir eigentlich immer dann auch relativ, also ist mir relativ leicht gefallen, weil ich ja eben nicht spielsüchtig war, sondern wenn ich dann sagen musste, hey, heute spiele ich nicht oder ich spiele auch mal 2 Tage hintereinander nicht, ist mir nicht schwer gefallen.
Aber kannst du zumindest diesen Vorwurf oder das, was, das wird ja auch von Laien noch reingebracht, der Raum steht ja schon, also ich meine, es gibt ja auch klar belegbare Zahlen, jetzt nicht nur beim Pokern, wir reden jetzt mal hier von generell Glücksspiel. Ich erlebe dich ja jetzt als sehr gefestigten und geradlinigen Menschen, intelligenten Mann, dass es eben Leute gibt, die eben damit nicht so klarkommen.
Definitiv, ja. Also ich weiß noch, ich war auch einmal im Casino in Warnemünde, als es noch offen war. Und als man sich die Menschen angeschaut hat, wie sorglos sie mit Geld da umgegangen sind, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber ich hab noch eine Frau relativ verschwommen in Erinnerung, die zum Roulette-Tisch gegangen ist und einfach einen 500-Schein auf ein einziges Zahlenfeld gelegt hat oder geworfen hat. So die Art und Weise ihrer Geste hat eigentlich gesagt, es muss für sie bedeutungslos sein, ob sie das Geld jetzt gewinnt oder verliert. Und da dachte ich dann auch so, also da fand ich dann, okay, so sehen also irgendwie spielsüchtige Leute aus, wo der Geldbetrag schon total unbedeutend ist, sondern es nur noch um den Thrill geht, es nur noch darum geht, im Spiel zu sein, dabei, das Ergebnis ist eigentlich schon gar nicht mehr relevant, gewinnen oder verlieren ist schon nicht mehr relevant, sondern sie sind total gefesselt von dem Spiel, also das Spiel hat die Kontrolle über sie und nicht sie die Kontrolle über das Spiel,
ja. Das sagt ja alles. Und aber ich will damit sagen, auch jeder ist vom Typ her, wenn man dann da so reinrutscht, unterschiedlich einfach gestrickt.
Ja,
vom Charakter.
Nee, auf jeden Fall.
Und ich glaube, da ist dann auch ein natürlicher Ausleseprozess, glaube ich, auch was dir das Erfolg im Poker, weil irgendwann ist die Kohle alle. Und
ja,
dann ist man einfach pleite. Sei denn, man, das sagte ich ja vorhin, man nimmt dann Schulden auf, man nimmt Kredite auf. Das hat man ja auch häufig. Ich will aber sagen, es gibt einen natürlichen Ausleseprozess dann ohnehin beim Pokerspielen oder bei diesem Online-Poker. Wer ohnehin gut ist und das kontrolliert betreibt in der Theorie und Praxis und halbwegs sich im Griff hat und sein Budget im Griff hat, der ist erfolgreich und wer es nicht ist, eben nicht.
Ja, nee, genau. So einfach ist das da. Wobei ich wirklich sagen muss, diese Disziplin und ja, diese Werte wie Durchhaltevermögen und nach Niederlagen wieder aufstehen, würde ich fast wichtiger einschätzen als wirklich die Pokertheorie. Weil, ja, die Pokertheorie kann im Prinzip jeder lernen, aber wirklich Disziplin dann da aufzubringen und dieser Poker kann einem auch unfassbar viele Steine in den Weg legen. Und ja, da muss man dann wirklich Charakter beweisen und auch wirklich, ja, es ist ja auch so, es war nie sichergestellt, ob das funktionieren wird oder nicht. Bis es jetzt, im Nachhinein kann man jetzt natürlich sagen, okay, es hat funktioniert, aber während man auf diesem Weg ist, weiß man nicht, kommt nicht doch mal eine Pechsträhne, die einen vielleicht niederreißt, ja.
Bei jedem anderen Unternehmertum,
in Anführungszeichen, genau. Ja.
Völlig normal, wie ja. Man dann damit umgeht. Ja, wenn man jetzt die nächsten weiteren Jahre mal schaut, ich meine, wir waren jetzt irgendwo im Jahr 2010, 2011, 2012, wie auch immer, das ist ja nun auch schon eine Weile her. Was mich mal noch interessieren würde, ist, ob denn dann auch mal ein Punkt kam, es gibt ja auch spezielle Turniere, es gibt Ligensysteme, auch in Deutschland, online, weltweit, europaweit. Gab es da mal die Überlegung von dir, bei, wenn man gewisse Turniere gewinnt, dann auch auf echte Turniere eingeladen zu werden? Muss man da besonders erfolgreich sein? Oder spielte das für dich nie eine Rolle an echte Pokerturniere, also echte Turniere in der Realität, wenn man so jetzt will, jedenfalls nicht online teilzunehmen? Weil das ist ja das Klischee, was ich so kenne aus dem Fernsehen, die großen Major-Turniere sozusagen in Amerika, wo ja auch der ein oder andere Deutsche da sehr erfolgreich ist, da mal hinzukommen, das anzustreben, oder sagtest du, nee Mensch, also ich glaube, auf dem Level, auf dem ich spiele, da spielte das ohnehin keine Rolle.
Ja, zunächst muss man da unterscheiden zwischen dem, was ich gemacht habe. Also Poker teilt sich im Prinzip in zwei große Bereiche auf. Einmal Cash-Game, also Echtgeld-Poker, und einmal Turnier-Poker. Und die funktionieren halt unterschiedlich. Beim Turnier-Poker, was auch meistens bei privaten Abenden dann gemacht wird, ist es halt so, alle bezahlen den gleichen Betrag, bekommen dann die gleiche Menge an Chips und dann heißt es Überleben bis zum Ende. Und wer dann halt der Letzte übrig ist, der ist der Turniergewinner.
Und kriegt das Geld.
Und kriegt, genau, den großen Batzen auf jeden Fall. Beim Cash Game hingegen sitzt man in jeder Hand mit echtem Geld am Tisch und spielt halt auch in jeder Hand um echtes Geld. Das heißt, beim Cash Game ist es auch so, selbst wenn man alles verliert, kann man sich wieder neu einkaufen. Und beim Cash Game kann man auch umgekehrt jederzeit aussteigen. Und diese Flexibilität, die hat mir natürlich zum einen sehr gut gefallen, weil bei Turnieren ist es so, es gibt ja auch Online-Turniere. Gut, das geht dann 20 Uhr los und du musst ja immer damit rechnen, also da du ja das Ziel hast zu gewinnen, man kann ja vergangene Turniere verfolgen, wie lange dauert das ungefähr, und wenn man dann sieht, 8 Stunden, dann wüsste man, okay, 20 Uhr geht bis 4 Uhr nachts, die Zeit muss man dann immer im Prinzip erstmal reserviert halten. Und der viel schwierigere Faktor ist aber noch, bei Turnieren unterliegen halt noch einer viel größeren Glückskomponente als diese Spiele, die ich halt gemacht habe, als das normale Cash-Game. Weil bei Turnieren ist es so, wenn du da richtig gut bist, dann gewinnst du vielleicht einmal in 5-6 Monaten so ein Ding. Und dann musst du so viel gewinnen, dass du die nächsten 5-6 Monate davon zehren kannst. Und das ist halt... Es ist halt
noch viel aufwendiger und zeitintensiver. Und ich glaube auch Glück, wenn man sich dagegen hunderte Spieler durchsetzen muss. Weil es geht ja auch über mehrere Runden, kann ich mir vorstellen. Ne?
Ja, es gibt auch gestaffelte Turniere. Bei mir beim Cash Game war es halt so, okay, ich wusste, ich sitze mit meinen $100 da und ich weiß ungefähr, okay, ich werde Schwankungen von plus 300 bis minus 300 haben, manchmal auch ein bisschen größer, aber das war so, ich wusste den Rahmen. Bei Turnieren ist es jedoch so, wenn du schon unter den besten 20 bist und wenn du halt entsprechend teure Turniere spielst, dann kannst du halt auch mit 50.000 theoretisch rausgehen aus so einem Turnier. Aber das Ding ist, wenn du die Differenz zwischen Ersten und zum Beispiel Zehnten ist halt schon gigantisch. Während der Erste mit 50.000 rausgeht, kriegt der Zehnte vielleicht $1.000. Und dann ist es halt so, man stelle sich eine Hand vor, man kriegt das Asspärchen und der Gegner kriegt ein Königspärchen, man ist also Favorit und trotzdem fliegt man aus dem Turnier raus, obwohl man alles richtig gemacht hat und geht dann im Prinzip schlafen mit dem Bewusstsein, heute hatte ich doch die große Chance 50.000 zu gewinnen, aber ich habe nur wieder 1.000 gewonnen und das stelle ich mir echt schwierig auch vor.
Also es war einfach dann auch nicht dein Ding, beziehungsweise es war einfach wahrscheinlich auch nicht in dem Sinne effektiv, um da auch voranzukommen irgendwo, ne?
Naja, es ist halt ein bisschen langwieriger alles. Und
Aber jetzt so eine Idee, mal nach Tschechien zu fahren oder nach Polen und da an so einem Amateurturnier teilzunehmen und die da alle mal
hat
zu machen, das war jetzt einfach nicht so deine Motivation.
Nee, ich habe lieber online das durchgeführt. Ich meine, bei den großen amerikanischen Turnieren ist es natürlich so, also die World Series of Poker, die Weltmeisterschaft, da war immer so das kleine Problem, dass man da $10,000 mitbringen muss.
Ja.
Und vor allem mit der Gewissheit.
Startkapital.
Genau. Ja. Dass man das Geld da mitbringen muss. Und im Prinzip, wenn man da hinfährt, das Bewusstsein mitbringen muss, das Geld wird weg sein. Also es wird viel häufiger weg sein, als dass da irgendwie ein Gewinn rausspringen würde.
Weil man ja schon über zig Runden spielen muss und erst, sagen wir mal, in der letzten Runde dann wirklich eine Wahrscheinlichkeit ist, dass mal Preisgelder überhaupt mal ausgeschüttet werden. Und
ja, genau. Ich meine, da machen 7.000, 8.000 haben da so mitgemacht, zumindest als ich das letzte Mal das so ein bisschen verfolgt habe. Und man muss halt unter die besten 1.000 kommen. Also ungefähr 14% werden immer ungefähr bezahlt. Und dann hat man, gut, aufgrund dessen, dass das die Startgeld so groß ist, kriegt man dann auch schon 20.000 raus. Aber nichtsdestotrotz, wenn man da mitmacht, will man ja wirklich den großen Batzen. Also auch du hattest so, egal bei welchem Turnier du mitmachst, du möchtest immer die Top 3 bekommen. Und ich meine, die Top 3 werden da ausbezahlt mit ein paar Millionen. Dann hast du natürlich theoretisch ausgesorgt. Ne? Das ist natürlich schon ein absolut faszinierender Gedanke. Nichtsdestotrotz, diese 10.000 zu stellen war halt immer, also da konnte ich mich einfach nicht in dem Sinne überwinden, weil einfach ja die Wahrscheinlichkeit zu hoch war, dass das Geld weg sein würde. Ich meine, irgendwann muss ich das wahrscheinlich noch nachholen.
Vielleicht habe ich dich jetzt auf eine Idee gebracht, ne, das doch nochmal anzugehen.
Ja.
Erzähl mal nochmal, vielleicht, dass wir da so ein bisschen so den Bogen zum Schluss finden, wie es dann die letzten Jahre weiterging und der Gedanke vielleicht auch doch reifte. Ich denke mal, du wirst deine konstanten Umsätze gemacht haben, die vielleicht so in einem Bereich lagen, dass du dein Studium auch zu Ende bringen konntest. Oder war es jetzt dann so, noch ein paar Jahre, das Studium war vorbei und du hast so ja in dem Level weitergemacht? Wie lief das?
2010 war das Studium ja vorbei. Okay. Und wie gesagt, während der Diplomarbeit habe ich dann das Pokern wirklich sehr, sehr stark zurückgefahren. Und danach habe ich dann aber im Prinzip Vollgas gegeben. Dann ist halt mein Netzwerk so ein bisschen entstanden. Ich bin an Pokerleute über Skype rangekommen. Und dann habe ich zunächst eben nochmal dieses Limit, wo man mit $200 am Tisch gesessen hat, geknackt. Aber da habe ich auch in der Tat schon 2 Jahre dran gesessen. Dann habe ich im Prinzip so 2014, 15 mein Pokerskript geschrieben und damit auch gleichzeitig meinen absoluten Höchstpunkt erreicht gehabt. Also während des Schreibens und nachdem ich das fertiggestellt habe, weil dann habe ich sogar 400 und 600 erreicht. Also dann habe ich um Summen da gespielt, dann habe ich teilweise täglich tausende Umsätze gehabt, nach oben oder auch nach unten. Was war denn?
Also so am Tag 5.000 mal ins Plus,
das war auch... Naja, 5.000 jetzt nicht, aber 1.000, 2.000 oder 3.500 war, glaube ich, mein sowohl bester als auch schlechtester Tag mal. Und ich meine, das ist schon, da wusste ich schon, okay, ich habe jetzt das an einem Tag gewonnen oder verloren, wofür andere mitunter mehrere Monate arbeiten müssen, was halt schon irgendwie eine total verrückte Vorstellung war. Und danach, irgendwie so ab 2016, kam irgendwie dieses schleichende Gefühl, das ich halt bis 2018 durchgezogen hat, so, okay, was nun? Ich wollte dann auch mal ein bisschen ein paar andere Sachen ausprobieren. Ich habe dann angefangen, bei der Schülerhilfe zu arbeiten, weil einfach die Frage war, läuft das mit dem Pokern ewig weiter oder läuft das eben nicht mehr weiter? Und ich habe da, also es kamen mehrere Faktoren zusammen. Die Bonuszahlungen von meinem Pokeranbieter haben sich dramatisch verschlechtert in den letzten 3 Jahren. Zunächst wurden kostenlose Turniere gestrichen, wo ich halt dann auch einmal im Quartal immer $1.000 oder so rausgezogen habe. Dann gab es einen riesen Einbruch bei den Boni-Zahlungen. Da habe ich halt, also wenn man so viel spielt und der Plattform im Prinzip so viel Geld einbringt, hat die Plattform einem bei meinem Spielvolumen immer so $800 oder so pro Monat zurückbezahlt. Und dann war es auf einmal so, dann hieß es, diese Boni-Zahlungen werden jetzt drastisch reduziert auf $100. Und das war natürlich sehr, sehr fatal. Das heißt, also ich habe natürlich bis dato auch immer profitabel gespielt. Aber
trotzdem, aber ich glaube, da ging es auch eher um die Sache an sich, also dass sie das zurückgefahren haben, was du ja dann einfach als ungerecht auch empfunden hast.
Nee, genau, das war ja einfach eine Sache, die man einkalkuliert hat irgendwo. Ne? Und ja, diese Punkte, die stattgefunden haben, haben halt wirklich dazu geführt, dann überdenkt man mehr und mehr, kann ich wirklich noch langfristig bis in alle Ewigkeit das durchziehen. Und das hat natürlich sehr stark dazu geführt, dass diese innere Leidenschaft, das Feuer, immer mehr nachgelassen hat. Mein Personennetzwerk ist mehr und mehr auseinandergefallen und zusammengebrochen, weil ich da dann auch nicht ja, genug Arbeit reingesteckt habe oder nach neuen Leuten geschaut habe, weil ich war im Prinzip jemand, der 10 Jahre dabei war. Die meisten waren halt nur so 5, 6 Jahre dabei. Und das heißt, Personennetzwerk ist zusammengebrochen, Boni ist zusammengebrochen und natürlich, was auch so einher damit geht, die Motivation schwindet und man kommt nicht mehr weiter nach vorne. Man schafft es dann nur noch gerade so, das Niveau zu halten. Man hat dann eben auch Alternativen gesucht mit der Schülerhilfe, wodurch man dann ja auch weniger Zeit ins Pokern reingesteckt hat. Also so, es war eine Verkettung von Sachen, bis ich dann festgestellt habe, wie gesagt, im Jahr 2018, nee, okay, jetzt muss ich wirklich hier, also ich war noch profitabel, aber ja, man sollte lieber jetzt aufhören und es nicht so lang treiben, bis man wirklich dann eben in die roten Zahlen rutscht. Wo ich dann gesagt habe, nee, okay, Pokern ist jetzt vorbei, ich suche mir jetzt neue Herausforderungen.
Ja. Aber es ist ja toll, erstmal überhaupt, was heißt toll, erstmal zu dieser Erkenntnis zu kommen, weil das ist ja wie bei allen Business-Sachen dann einfach dann auch loslassen zu können, ist ja sicherlich auch nicht so einfach und ja, das fallen zu lassen und dann was Neues zu suchen. Dann,
ne? Nee, definitiv. Also man hing doch schon ein bisschen daran, deswegen hatte ich mir halt eben auch diese Auszeit genommen, aber was mir wirklich viel gebracht hat, ist, wirklich meine Situation zu vergleichen zu Beginn und zum Ende, wie es sich angefühlt hat, auch als ich das in meiner Analyse da dann ausgearbeitet habe, wirklich am Anfang das starke innere Feuer, die Leidenschaft, man hatte Spaß, es ging in allen Bereichen vorwärts und am Ende war halt bestenfalls Stagnation noch da. Und wie gesagt, das dann da durchzulesen, dann habe ich gewusst, okay, nee, ich muss was Neues machen. Und natürlich, die Schwierigkeit war, okay, ich war ja 10 Jahre professioneller Pokerspieler gewesen, wo will ich denn jetzt eigentlich hin, ne? Das war dann ja die andere Frage, aber das Gute war, dass ich halt ein gutes Kapitalpolster hatte, dass ich mir eine Auszeit nehmen konnte und mich wirklich sehr intensiv mit mir selbst beschäftigen konnte, Bücher gelesen habe, weil ich wusste, auch nach dem Pokern irgendwie dieses Angestelltenverhältnis, das Normale, das ist nichts für mich. Ich brauche irgendwas, aber ich bin ein kleiner rebellischer Typ, deswegen, ja. Ich brauche ein bisschen immer die Extrawurst, was Extravagantes. Aber eben, ich weiß auch, okay, wenn ich dann das Ziel gesetzt habe, ich bringe auch die notwendige Disziplin mit, um gewisse Sachen dann da durchzuziehen, umzusetzen. Und ja, von daher wusste ich, okay, wahrscheinlich wird es irgendwie in die Richtung gehen, ich werde ein Business irgendwie aufbauen. Also
wieder Unternehmertum, selbstständig irgendwo und mit einer Idee,
ja, nee,
versuchen, was zu starten.
Nee, genau. Und tatsächlich ist es dann so gelaufen, dass ich wieder an alte Pokerbekannte geraten bin, die eben diesen Schritt, das Pokern abzuschließen oder was Neues aufzubauen, schon ein Jahr vorher gemacht haben, also ein Jahr vor mir. Und bei denen bin ich dann im Prinzip jetzt wieder mit eingestiegen. Und wir ziehen jetzt ein Immobilienbusiness nach oben, beziehungsweise probieren es, weil jetzt ist wieder im Prinzip die gleiche Situation wie damals beim Poker. Man fängt wieder ganz klein, im Prinzip im Nichts an und versucht, ja, gemäß der eigenen Vorstellungen und Ideen da etwas aufzubauen.
Hier auch in der Region, darfst du da schon was verraten oder ist das noch in der Planung?
Ja, nö, das läuft nicht in der Region hier, das läuft etwas südlicher im Sachsen ist das. Weil die beiden, der eine wohnt in Dresden und der andere kommt aus der Nähe, deswegen läuft das da.
Und du klingst dich mit ein und guckst mal sowohl mit Kapital als auch Know-how, eben damit als, wie sagt man, Anteils, wie auch immer, eigener dann. Also du willst dich damit engagieren dann?
Nee, dort. Genau. Ja. Darauf läuft es hinaus, ja.
Ist das dann eine App oder auch was über eine App übers Internet läuft oder ist das eher was Greifbares?
Nee, das ist schon eher was Greifbares. Also das Geschäftsmodell ist im Prinzip, dass wir Immobilien mieten, mit Möbeln ausstatten und dann weiter vermieten. Ganz simpel. Und unser Zielmarkt sind halt Monteure, also einfach Leute, Bauarbeiter, die temporär auf Baustellen ihre Projekte halt hochziehen, die irgendwo untergebracht werden müssen.
Möblierte Wohnungen dann quasi anzubieten.
Genau.
Ja, okay. Sehr schön. Ja, vielleicht wenn wir so jetzt so den Bogen zum Ende kriegen, was würdest du sagen, welche Eigenschaften kann man denn vom Pokern mit ins echte Leben nehmen? Ich denke mal, diese Grundtugenden, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, das sollte bei dir kein Problem sein. Aber vielleicht für Leute, die noch einen ähnlichen Weg beschreiten wollen oder schon gerade beschreiten und vielleicht jetzt noch gerade in der Online-Pokerei hängen, was denkst du, was ist wichtig?
Disziplin ist unfassbar wichtig. Auch was ich jetzt in letzter Zeit für mich neu gelernt habe, immer neugierig, immer offen für Neues sein. Also egal auf welchem Gebiet man jetzt aktiv ist, Pokern oder Business oder auch im Alltag immer. Wenn man sich vor neuen Dingen verschließt, dann ja, baut man sich selber halt Barrieren auf und muss halt immer gucken, wie kann man sich irgendwie weiterentwickeln. Was sind noch wichtige Sachen?
Erstmal wichtige Kernpunkte. Aber ich glaube, wer das jetzt so hört, der sagt auch, ja gut, das sind ja auch gewisse normale Grundtugenden, die man ja als Unternehmer oder überhaupt als überhaupt so mitbringen muss.
Nee, definitiv.
Die jetzt nicht speziell vom Pokern kommen.
So. Nee, keineswegs. Also auch natürlich, wie gehe ich mit Niederlagen um? Natürlich versuchen weiterzumachen.
Ja.
Genau. Halt, ja.
Hast du dir mal was Schönes gekauft von deinem Gewinn?
Boah, ich glaube eher nicht.
Hast du dir kein Ferrari gekauft? Also darauf wollte ich jetzt aufs Klischee wieder raus.
Nee, da bin ich wirklich absolut untypisch, glaube ich. Einfach dazu halte ich das Geld viel zu sehr zusammen. Und gerade jetzt auch in meiner Phase der Persönlichkeitsfindung, um es mal so zu bezeichnen, habe ich wirklich gemerkt, mein höchstes Gut ist wirklich die Freiheit. Wann immer ich mir irgendeine Sache kaufe, muss ich dieses Geld ja erst wieder erarbeiten. Und für mich ist Geld auch eben so ein Äquivalenz zu Freiheit. Deswegen versuche ich lieber, mein Geld einzusetzen, um wirklich Freiheit zu haben, um meinen Tag zu gestalten, wie ich kann, um jetzt mit dir das Interview hier nachmittags in der Woche durchzuführen. Das ist für mich eigentlich der höchste Luxus. Wert. Wirklich. Ja, nee, genau. Das, ja. Also weil, wenn ich immer von meinen Freunden höre, wie sie sich auch mitunter schwer tun, eben gewisse Sachen zu machen, weil sie immer sagen, ja, ich habe doch keine Zeit. Das ist halt immer, warum hat man denn keine Zeit? Naja gut, weil man den ganzen Tag natürlich arbeiten muss. Und warum muss man den ganzen Tag arbeiten? Weil man natürlich irgendwelche Verpflichtungen hat, finanzieller Art, die erfüllt werden müssen. Und
du hast mir erzählt, dass beim MV-Preneur Day, wo wir uns ja kennengelernt haben, da nach deinem Vortrag oder zum Ende deines Vortrags viele Fragen kamen, auch von jungen Leuten, die vielleicht jetzt auch mit dem Online-Pokern angefangen haben, die du dann vielleicht auch beraten. Würdest du jetzt rückblickend denen zum Online-Poker raten oder was würdest du denen mitgehen oder würdest du vielleicht auch abraten?
Boah, ganz schwere Frage. Also von der Entwicklung des Pokerns her würde ich ihnen, glaube ich, eher abraten. Also als ich damals angefangen habe im Jahr 2007, war halt noch die Verbreitung mit Online-Software und allgemein auch das Internet war noch nicht so weit, wie es heute ist. Also heute ist ja diese Informationsvergabe und Verteilung so weit fortgeschritten. Die ganzen Pokerspieler haben heute selbst schon auf den kleinen Limits diese Zusatzsoftware. Es gibt viele Pokerseiten, wo man sich wertvolle Inhalte anschauen kann, YouTube-Videos und das, was damals als Geheimnis oder geheime Pokerstrategien galten, das ist heute schon absolut der Standard geworden und dieses durchschnittliche Pokerniveau steigt halt immer weiter an und man muss heute wirklich sehr, sehr gute Argumente vortragen, um im Pokerfeld sich durchzusetzen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, auch heute, wenn wirklich das innere Feuer so stark ist in einem, die Leidenschaft, das wirklich unbedingt schaffen zu wollen, glaube ich, wird man sich auch heute definitiv durchsetzen können. Eben wenn man die notwendige Arbeit auf jeden Fall bereit ist, da reinzustecken, ne? Das ist immer.
Und sei es eben für einen begrenzten Zeitraum seines Lebens, weil es war halt ein Lebensabschnitt, da sagst du jetzt, das ist jetzt beendet, jetzt fängt was Neues an und dann ist das eben so.
Nee, genau, auf jeden Fall. Also ich finde, ich bin nicht irgendwie traurig, dass ich das beendet habe, sondern wirklich, das waren eine meiner schönsten und wertvollsten Erfahrungen im Leben da, die ich gemacht habe, weil einfach, ich habe gemerkt, ich habe ein Projekt durchführen wollen, auch gegen die Meinung vieler Leute, die mir davon abgeraten haben. Ich habe es durchgezogen und
Erfolg damit gehabt.
Und Erfolg damit gehabt, ja.
Thomas, schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja,
vielen Dank für die Einladung, Oliver.
Alles klar, dann bis dahin alles Gute.
Ja, mach's gut. Ja, tschüss.
Der Podcast mit Pokerspieler Thomas Garzke ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Bis dahin, euer Olli Kramer.